Es ihm darin wohl. Alles andere als das. Wir sehen, wie die Umrisse und Bewegungen des Schattens übereinstimmen mit denjenigen des Wesens, des Körpers, der diese Schatten wirft. Jakob steht da genau so, wie er in Wirklichkeit innerlich nicht ist. Als Sohn Gottes ist Jesus erwiesen nach dem Geiste der Heiligkeit. Nach außen unterschied er sich sonst in nichts von einem Menschen. Was wir gesehen und betastet haben, von gleichen Gebärden erfunden, wie ein Mensch und so weiter. Und in dieser Verkleidung stellte sich Jesus immer wieder vor seinen Vater. Das werden wir in den weiteren Versen in der Geschichte Jakobs ebenfalls in erschütternder Weise finden. Und zwar stellt sich Jesus mit Vorliebe vor als Sohn Adams, als ein echter Mensch. Wir lesen zuerst den weiteren Text. 1. Mose 27 von Vers 18 an. Und er ging zu seinem Vater hinein und sprach: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Und Jakob sprach zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Stehe doch auf, setze dich und iss von meinem Wildbret, damit deine Seele mich segne. Und Isaak sprach zu seinem Sohne: Wie hast du es denn so bald gefunden, mein Sohn? Und er sprach: Weil Jehova, dein Gott, es mir begegnen ließ. Da sprach Isaak zu Jakob: Tritt doch herzu, dass ich dich betaste, mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat hin zu seinem Vater Isaak, und er betastete ihn und sprach: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren haarig wie die Hände seines Bruders Esau. Und er segnete ihn. Und er sprach: Bist du wirklich mein Sohn Esau? Und er sprach: Ich bin's. Und da sprach er: Reiche es mir her, dass ich esse von dem Wildbret meines Sohnes, damit meine Seele dich segne. Und er reichte es ihm hin, und er aß. Und er brachte ihm Wein, und er trank. Und sein Vater Isaak sprach zu ihm: Tritt doch herzu und küsse mich, mein Sohn. Und er trat hinzu und küsste ihn. Und er, der Vater, roch den Geruch seiner Kleider. Und er segnete ihn. Soweit vorerst wieder der Text. Was hier zwischen dem Vater und seinem Sohne Jakob vor sich geht, ist ein ganz dunkler Schatten, der von Personen geworfen wird, die sich in einem umso helleren Lichte bewegen müssen. Isaac ist der Schatten für Gott, den Vater, und Jakob in dieser seiner Aufmachung für Christus, aber nicht nur in seiner Erniedrigung als Verse, sondern auch in seiner Adamsgestalt des Fleisches der Sünde, wie es dargestellt wird, der Erscheinung Jakobs in den Kleidern Esaus und in den Fellen der Ziegenbekleidung. Denn Esau heißt ja auch Edom gleich Adam. Jesus nennt sich mit Vorliebe des Menschen Sohn, also Sohn Adams, Edoms. Und zwar als von Gott gezeugten Menschensohn zugunsten des dem Tode verfallenen Adam. Als letzter Adam, so nennt ihn Paulus in 1. Korinther 15, 45. Das heißt, als der Verachtetste darf Jesus sich immer wieder vor den Vater stellen und ihm bestätigen: Ich bin wirklich, was meine Leiblichkeit betrifft, ein ganz echter Adam. Denn vor Gott, dem Vater, muss derjenige, der letzten Endes die Stellung des Erstgeborenen und dessen Segen erhalten soll, ein Adam, ein Mensch sein. Denn nur ihm hat Gott die Herrschaft über alles Werk seiner Hände verheißen. Deshalb wollte Satan den ersten und letzten Adam verschlingen, um, wie Esau, trotz der dadurch entstandenen neuen Rechtslage sein abgetretenes Erstgeburtsrecht dennoch festhalten zu können. Darin bestand eine List Satans, in welcher Gott ihn aber erhaschte. Denn es steht geschrieben: Gott, der die Weisen erhascht in ihrer List. Dass die Mutter Rebekka ihrem Sohn Jakob um die Identität mit Esau möglichst vollkommen vorzutäuschen, Felle von Ziegenböcklein nehmen musste, um seine Hand, seine Hände und seinen Hals zu bedecken, bestätigt die kurze Mitteilung anlässlich der Geburt des Esau, und er war am ganzen Leibe behaart wie ein härener Mantel, rötlich. Im 13. Kapitel des Propheten Sacharja, Vers 4, finden wir falsche Propheten, die sich in härene Mäntel kleideten, um Lügen zu reden. Normalerweise ist ja der härene Mantel, wie zum Beispiel bei Elia, oder das Kleid von Kamelhaaren des Johannes des Täufers, das Zeichen der Demut und der Selbsterniedrigung, Da Esau, wie wir aus dem Hebräerbrief beachtet hatten, als ungöttlicher bezeichnet wird, stellt er den dar, der, wie wir lesen, von Anfang an ein Lügner war. Während Jesus, der die Wahrheit in Person ist und nicht lügen kann, in seiner Menschengestalt bezeugen konnte, ich bin von Herzen demütig, und hat sich völlig freiwillig selbst zutiefst erniedrigt. Ferner will Isaak den Sohn betasten. Und tatsächlich lesen wir, durch Johannes bezeugt, im Blick auf Jesus, was wir gesehen und mit Händen betastet haben, betreffend den Worten des Lebens. Nach Philipper 2, Vers 8 wurde er in seiner Erniedrigung als Mensch erfunden. Und nach einem Zeugnis des Hebräerbriefes wurde er in gleicher Weise versucht, in allem gleich wie wir. Kaum hat nun Isaak seinen Sohn betastet, spricht er die einfachen, aber gewaltigen Worte aus: Die Stimme ist Jakobs Stimme, die Hände aber sind Esaus Hände. Auf Jesus gesehen dürfte das bedeuten, darauf hinweisen, dass Jesus eben in der Gestalt der Niedrigkeit alle seine Handlungen nur als Mensch durchführen konnte, während er ja als Sohn Gottes und Schöpfer des Weltalls gewohnt war, mit anderen Händen zu wirken. Wie kostbar und fein aber ist es zu hören: Die Stimme ist Jakobs Stimme. Das heißt, wer aus der Wahrheit ist, bezeugt Jesus, der hört meine Stimme, dass ich die Wahrheit bin. Oder meine Schafe kennen meine Stimme, trotz meiner äußeren Menschengestalt der Niedrigkeit. Und sie folgen mir. In 1. Korinther 14, Vers 10 kennt Paulus viele Stimmen, ja, ein Stimmengewirr im Kosmos. Jede Stimme aber hat ihren eigenen Ton, Klang, ihre Kraft. Wenn ich nun die Stimme nicht kenne, so ist mir der Redende ein Barbar und ich für ihn, schreibt Paulus weiter. So ist sogar die Stimme Jesu, die Stimme göttlicher Wahrheit, für den Ungläubigen eine unverständliche, ja barbarische Angelegenheit. Hat Paulus recht mit seinem Stimmengewirr im Kosmos. Heute, wo die Töne und Stimmen durcheinander schwirren ums Erdenrund, zum Glück müssen wir nicht alle hören. Und noch mehr die Gnade, dass wir den Klang, den Ton, die Kraft der einen Stimme zu hören vermögen, nämlich die Stimme des guten Hirten. Wir denken daran, dass ja gerade Jakob das Vorbild ist für den Chef oder Oberhirten. Die Stimme unseres großen Hirten, Jesus Christus, ist ja die Stimme der unausforschlichen Liebe Gottes. Sie beherrscht sämtliche Wellenbereiche, von unendlich ultrakurz bis und mit unendlich langen Wellen. Welche Tiefen und Höhen liegen also in dem kurzen Worte Isaaks? Die Hände sind Esaus Hände, die Stimme aber ist Jakobs Stimme. Aufgrund des Verkaufes des Erstgeburtsrechtes durch Esau an Jakob erhält der Vater nun nicht ein Wildbret aus der Hand Esaus, sondern durch Vermittlung der Mutter Rebekka eine Speise aus der Herde Isaaks, des Vaters und Jakobs. In geistlicher Weise dürfen wir an das Wort des Apostels Paulus denken, dass wir als Glieder der Herde Jesu unsere Leiber als heilige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer zur Verfügung stellen sollen durch die Barmherzigkeit Jesu, durch seine Hand. Wenn Jakob seinem Vater dann noch Wein darreicht, dürfte das bedeuten, Wein stellt das Blut Jesu dar. Das Blut Jesu, sein Blut, das ist seine Seele. Das heißt, dass der Sohn Gottes, der wirkliche, von Gott bestimmte Erstgeborene, seine gottgefüllte Seele dem Vater zur Verfügung stellt. Und dass wir im Weiteren dann feststellen dürfen, lesen dürfen, dass es dann Jakob war, der seinen Vater küsste. Ist in Bezug auf die Bedeutung auf Christus ja ganz wunderbar und geistlicher Weise vollständig in Ordnung. Offenbar während des Küssens zwischen Vater und Sohn bruch der Vater die Kleider Esaus. Was in veranlasste nun den Erstgeborenen zustehenden Segen auszusprechen. Was bedeutet dieses nun in Bezug auf Gott und Christus? Die Deutung dürfte nach den bisher erkannten Zusammenhängen nicht sehr schwer sein. Unser Gott und Vater liebt Wohlgeruch. Es entspricht dem, was seinem Wohlgefallen gemäß ist. Weder ist es die Tatsache, dass der Sohn Gottes, der von keiner Sünde wusste, der Heilige Gottes, durch den Gott das All geschaffen hatte, und so weiter, nicht nur bereit war, sich in die Kleider der Gegner, der Gefallenen, kleiden zu lassen, sondern sich sogar zur Sünde für sie alle machen zu lassen, darstellen zu lassen, entspricht nun tatsächlich dem Wohlgefallen Gottes. Hören wir nun den Inhalt dieses Segens des Vaters an den Erstgeborenen. Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das Jehova gesegnet hat. Und Gott gebe dir vom Tau der Himmel und von der Fettigkeit der Erde und Fülle von Korn und Most. Wir wollen beim Weiterlesen uns vergegenwärtigen, es ins Auge fassen, dass die nun folgenden Segensworte nicht an Jakob, sondern an Esau übertragen worden wären. Welche Katastrophe, besonders in ihrer weltweiten Bedeutung, geistlicherweise. Wir hören weiter. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder. Und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Wer dir flucht, sei verflucht. Und wer dich segnet, sei gesegnet. Ja, denken wir, dieser Segensspruch wäre an Esau. Oder gar an den, für den er das Modell der Schattenriss ist, übertragen worden. Hier angekommen wollen wir uns daran erinnern lassen, wie die Schrift den Esau, Edom, wirklich als Tipp und Schattenbild Satans vor unsere Augen geführt hat. Der Erstgeburtssegen ist eben an Jakob erteilt. Er geht vom Vater hinaus und schon erscheint Esau mit seinem Wildbret. Er ersucht den Vater, davon zu essen, um ihn zu segnen als den Erstgeborenen. Hier wird deutlich, wie Esau sich als Meineidiger benimmt und das mit einem Schwur vereinbarte Dinge für ihn nichtig sind. Demgegenüber erklärt uns der Hebräerbrief, dass normalerweise ein Eidschwur schon für Menschen das Ende jeden Widerspruchs bedeutet. Esau stellt sich dem Vater direkt vor: Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Der Vater antwortet mit Schrecken allerdings: Ich habe eben einem anderen den Erstgeburtssegen erteilt und er ist und bleibt gesegnet. Und nun ist es Esau, der seinen Bruder Jakob als Überlister, als hinterhältigen Mann darstellt. Nicht die Schrift. Esau war der Meinung, das Erstgeburtsrecht ruhig verkaufen zu können, mit einem Schwur beschwören zu können, aber dann trotzdem der nun mit dem Erstgeburtssegen Bedachte zu bleiben. Solche Unkenntnis in Rechtssituationen legt ihm die Schrift zur Last, das heißt, verurteilt er sich selber mit eigenen Worten. Menschlicherseits kam Jakob zum Vater, wie er bezeugt, mit Betrug. Dieser bestand darin, dass er sich äußerlich dem Vater darstellte in den Kleidern und der äußeren Erscheinungsform Edoms, Esaus. Wir sehen, haben schon beachtet, dass genau diese Tatsache bei keinem anderen so gewaltig vorhanden war wie beim Sohne Gottes in seiner Niedrigkeitsgestalt. Wenn einer sich nach außen je anders dargestellt hat, als er innerlich, als das, was er innerlich wirklich ist, dann war es Jesus in seiner Menschengestalt, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, müssen wir immer wieder betonen und festhalten. Und wenn irgendwo gilt, wenn zwei das Gleiche tun, so ist es nicht das Gleiche, dann gilt dieses Sprichwort hier. Wir staunen nun direkt, wie der Vater trotz allem nicht anders kann, als den nun einmal gesegneten Jakob als solchen zu bestätigen und dem Esau sagen muss: Siehe, fern von der Fettigkeit der Erde wird dein Wohnsitz sein, und ohne den Tau der Himmel von oben her, und von deinem Schwerte wirst du leben, und deinem Bruder wirst du dienen, und es wird geschehen, wenn du umherschweifst, wirst du sein Joch zerbrechen von deinem Halse. Da denken wir an die ersten Verse im ersten Kapitel des Buches Hiob. Gott stellt Satan die Frage: Woher kommst du? Er spricht: Ich komme vom Umherschweifen auf der Erde. Das Zerbrechen des Joches Jakobs über Esau geschah im Leben oder erreichte Esau, als Jakob wegen der Drohung, ihn zu töten, als Jakob in die Fremde, in die Ferne wegziehen musste. Und durch Golgatha erreichte Satan vorerst, dass der rechtmäßige Inhaber der göttlichen Erstgeburt über die ganze Schöpfung den Kosmos verlassen musste, verworfen wurde, zum Vater zurückkehrte, außerhalb des Weltalls, in die Unendlichkeit Gottes. Nachdem Jesus durch den Tod gegangen ist, sich als zweiter Adam, Edom, hat verschlingen lassen, ist er nach Kolosser 1, Vers 18 zum Erstgeborenen der Toten geworden, ein für allemal, und hat dadurch den Vorrang gewonnen in allen Dingen, im ganzen Kosmos. Wie der Vater Isaac den Jakob nochmal segnete, als er in die Ferne, ins Land der Väter wegzog, so ist der heimkehrende Gottessohn vom Vater mit überströmendem Segen empfangen und geehrt worden. Alles ist ihm nun unter die Füße gelegt. Satan aber weiß, dass er wenig Zeit hat und dass bei der Wiederkunft Christi auf die Erde die neue Rechtslage, dass er der Erstgeborene aller Kreatur geworden ist, dass er der Erstgeborene der Toten und der Erstgeborene vieler Brüder ist, dass dann die praktische, gewaltige Herrschaft Jesu Christi beginnen wird, entsprechend der wunderbaren und wunderbar erworbenen neuen Rechtslage zwischen Gott und dem Gegner in herrlichster Weise eingesetzt sein wird. Liebe Zuhörer, so durften wir ein Stück weit wieder bestätigt finden, was Jesus bezeugt, die Schrift.
Ich will mal die beiden Extreme auch wieder darstellen. Wenn er nur auf sich schaut, seine Praxis, die Verhaltensbereiche, dann kann er allmählich resignieren. Wenn er nicht die herrliche Stellung in Christus kennt und immer wieder sich und seinen frommen Puls anschaut, dann hört er auf, wir müssen ständig auf den Fallen. Ach, es ist so, nicht? Dann haben wir diese Art der Christen. Leider gibt es von der Sorte genug, die nicht daran glauben, dass Christus für uns ein herrliches Ziel hat. Und was passiert mit denen? Sie sind Kinder Gottes, sind ausgezogen aus dem Lande Pharaos, ein Sinnbild für den Teufel, bleiben aber in der Wüste wie die knapp 600.000 Männer. Denken wir mal an die Relation. Und nur zwei haben Gott vertraut. Leider gibt es sehr viele von denen, die immer wieder
meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und vielgeliebten Gottes, diejenigen Männer, die Gott besonders begnadet hat, wie einen Daniel und andere, in die Heilspläne Gottes hineinzuschauen, die werden in der Schrift verschiedene Mal vielgeliebte genannt. Das ist also noch mehr als Geliebte. Und so darf ich auch euch mit großer Freude des Herzens anreden, vielgeliebte Gottes, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat. Bitte, vielgeliebte Gottes, was ein Wort, welch eine Bezeichnung. Meine Lieben, ich möchte heute etwas bezeugen.
Mose 4, Vers 19, das gilt unter dem Gesetz, was wir lesen, und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebest und die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer der Himmel sehest und verleitet werdest und dich vor ihnen bittest und ihnen dienest. Des Jehova dein Gott allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Also, unter dem Heer der Himmel haben wir verehrt, zu verstehen, Sonne, Mond und Sterne. Sie sind die Zeichen des unsichtbaren Heeres, oder das Heer der Himmel. Dazu lesen wir das Wort in 1. Könige 22, dann haben wir das unsichtbare Heer der Himmel vor uns. Vers 19. Und er sprach, der Prophet, zu Ahab, und darum höre das Wort Jehovas. Ich sah Jehova auf seinem Throne sitzen und alles Heer der Himmel bei ihm stehen. Und das ist auch schon einmal gefährlich. Nein, das sind jetzt Geistwesen. Und zwar zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Also das Heer der Himmel besteht aus einer Rechten und aus einer Linken. Und er sitzt auf dem Thron und dieses Heer, wahrscheinlich, so verstehe ich, die Vertreter sämtlicher Himmelsheere. Vor ihm eine Art wie bei uns, die Volksvertreter im Nationalrat oder im Ständerat. Das ist der Vorsitzende, hier Gott, und dann die Fraktion der Rechten, die Fraktion der Linken und die Mitrechten. Das ist wirklich so. Scheint auch ein Schattenriss, ein Abbild der Dinge, die im unsichtbaren Himmel vorhanden sind, zu sein. Es steht der Vorsitzende, Adel Christus, Gott, Christus, eine Antrag, wer will Ahab bereden, dass er hinausziehe und zu Ramoth hier falle? Er sah von Gott und beschlossene Sache, dieses ältere Ahab, des gottlosen Königs. Jetzt ist interessant zu lesen, der eine sprach so, der andere sprach so. Also, die Herren Abgeordneten stellten ihre Anträge, brachten ihre Vorschläge vor. Offenbar ging das etwas hin und her mit den Anträgen. Keiner fand die Zustimmung des Vorsitzenden. Da trat der Geist hervor. Und wenn wir das lesen vorerst, da trat der Geist hervor, dann denken wir, euch, weil wir so fromm und fahr sind, nur an den Heiligen Geist. Und siehe da, da trat der Geist hervor und stellte sich vor Jehova und sprach, ich will ihn bereden. Jehova spricht, Solo. Und er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein in dem Munde aller seiner Propheten, also aller Propheten Art. Und er sprach, du wirst ihn bereden und wirst es auch ausrichten. Gehe aus und tue also. Also, jetzt nimmt Gott den Antrag eines Lügengeistes entgegen und bestellt den zur Ausführung. Er hilft ihm, er bestimmt ihn zur Ausführung. Vor uns steht hier das ganze Heer der Himmel unsichtbarer Art. Und das ganze Heer der Himmel sichtbarer Art als Zeichen für die unsichtbaren Heere und ihre Vertreter, ihre Führer, ihre Fürsten, Sonne, Mond und Sterne. Können wir jetzt die Apostelgeschichte lesen? Gott aber wandte sich ab, Vers 42, und gab sie dahin, den Heere der Himmel zu dienen, dann sind wir nicht erstaunt, dass wir dann in Vers 43 erstens lesen, nachdem wir Kenntnis davon haben, dass das Heer der Himmel aus zwei Fraktionen besteht, dass sie vorerst einmal der Linken dahin gegeben waren unter ihre Führung. Ja, ihr nahmet die Hütte des Moloch auf und das Gestirn eures Gottes Rempan, das heißt Atom. Die Bilder, welche ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Kurze Ansage der Gerichte Gottes über Israel. Kommt das Positive. Das heißt, jetzt kommt das dahin gegeben sei, um zu Christi Kontrolle über die Herrschaft der Rechten. Das ist ja auch ein Teil des Heeres der Himmel. Und Vers 44, unsere Väter hatten die Hütte des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welcher zu Moses redete, befahl. Achtung, das ist ein eigenartiges Wort. Wie der, welcher zu Moses redete, befahl. Dürfte das so heißen, wenn es sich hier um Gott oder um Christus handelt? Ich glaube nicht. Das würde der Geist, der Heilige Geist, nicht gestatten. Wie der, welcher zu Moses redete, und der mit Mose redete, wird von Stephanus voll Heiligen Geistes, in völliger Klarheit als ein Engel bezeichnet. Als ein Engel bezeichnet. Unsere Väter hatten die Hütte des Zeugnisses und so weiter. Befahl sie, nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte, welche auch unsere Väter überkamen und mit Josua einführten bei der Besitzergreifung des Landes, der Nationen, welche dort ausbricht und so weiter. Es kommt die Schlusszusammenfassung dieser gewaltigen Rede. Übrigens darf ich sagen, diese Rede, dieses Zeugnis des Stephanus, steht vor mir gleichsam als Scheidebrief von Gottes an sein geliebtes Volk Israel.
Das heißt dann, Markus, man kann Gott lästern. Ja. Man kann den Sohn lästern, ja. Aber den Heiligen Geist, das ist
ja, das nicht der Fall. Ja. Und damit, ja. Und jetzt hören wir, es kommt das Maximum dessen, also die konzentrierte Zusammenfassung. Wesen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt. Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündeten, dessen Verräter und Mörder ihr, bevor lesen, jetzt geworden seid. Das war es was. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen habt und nicht beobachtet haben. Ja, merken wir, in welcher Fortsetzung, darf ich einmal sagen, haben wir gemerkt, in welchem Anlauf der Worte, der Anklage, Stephanus spricht. Und als Höhepunkt dieser Anklage, darf ich einmal das so sagen, wie ich sehe und verstehe. Und ihr bildet euch weiß was ein auf euer Gesetz und meinet, dass Gott der Höchste ist, sei, von dem ihr es empfangen habt, direkt. Gut, habt nicht gemerkt, und ist euch nicht verborgen, dass es von Engeln angeordnet ist. Ein solches Urteil kann natürlich nur ein Mann voll Heiligen Geistes in Christus Jesus aussprechen. Der Vollmacht. Wenn nun Stephanus in dieser Beziehung allein da stünde, müsste man sagen, immerhin ein gewaltiges Zeugnis von einem Mann, der nach der Schrift ebenso ein gewaltiges, eindeutiges, vollkommenes Zeugnis besitzt. Aber wir wissen, dass jedes Zeugnis von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden sollte, besonders dann, wenn es sich um Fragen von Leben und Tod, von Sein und Nichtsein, von Gott oder Nicht-Gott handelt. Und da scheint es wirklich gewaltig zu sein, dass nur, oder wunderbar zu sein, dass nur noch einer in Frage kommt, der das Gleiche bezeugen kann, in der Vollmacht womöglich noch gewaltiger. Paulus, in Galater 3. Um was für ein Problem handelt es sich denn in Galater 3? Genau um Gesetz und Werke einerseits oder um Gnade und Glauben andererseits. Vers 17, Kapitel 3, Galater. Dieses aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund, nämlich Abraham, der nur auf dem Boden der Grundlage der Verheißung beruhte, ohne jede Forderung, nur auf Glauben und Gnade. Einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz. Was liegt da wieder bei? Entstandene Gesetz. Nicht ungültig, die Verheißung Gottes an Abraham, um die Verheißung aufzuheben. Denn wenn die Erbschaft aus Gesetz ist, so nicht mehr aus Verheißung. Denn Abraham aber hat Gott zu der Verheißung geschenkt. Warum nun das Gesetz? Es würde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Wenn wir dazu Römer 5, Vers 20 lesen würden, müssten wir mit beinahe etwas Entsetzen feststellen, es hat sich Leben eingeschlichen, das Gesetz. Wohin Leben ein? Zwischen die von Gott dem Abraham gegebene Verheißung, 430 Jahre vorher, und der Erfüllung dieser Verheißung, hat sich das Gesetz zwischen hinein begeben, geschoben. Ich darf hier an ein Wort des Apostels Paulus im Epheserbrief erinnern. Schlagen wir das doch schnell auf. Wenn es hier Epheser 2. Vers 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und jetzt abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung. Wenn wir das lesen, dann denken wir an irgendeine Zwischenwand einer Umzäunung. Sei das bei einer Schafherde, da sind zwei Abteilungen und dann ist eine Zwischenwand der Unfriedigung. Nein, der Geist Gottes bewegt sich immer in den Ordnungen des Hauses Gottes. Gibt es da eine Zwischenwand und eine Unfriedigung? Wir denken zuerst an die Stiftshütte. Und da ist wiederum wichtig zu sehen, wie das Vorbild der Stiftshütte das trefflich bezeugt. Denn zuerst empfing Mose die Weisung, dieses Heiligtum nicht in Form eines Heiligtums und eines Allerheiligsten voneinander getrennt zu bauen, sondern ein einziger Raum, ein ganzes sollte es sein. Zweimal wird das wieder bestellt. Auch das ist das Heiligtum ein ganzes sein. Und erst später heißt hängen unter die Klammern der Zusammenfügung, die Kollegen, ein Scheidendes. Das ist die Zwischenwand der Unfriedigung. Einscheidendes. Und welche gewaltigen Bedeutungen solche nach dem Gesetz gegebenen Anordnungen einerseits, aber unter den Vorsicht Gottes des Höchsten bewilligten Anordnungen müssen sie einerseits zum größten Versager werden, um der Engel willen, damit Gott recht behalte, wenn er seinen Engeln Wirkung zur Last legt, wenn er in seinen Augen selbst die Himmel nicht rein sind, sodass die Dinge in den Himmeln eines besseren Schlachtopfers bedürfen als von Kälbern und Böcken und so weiter. Um Gottes Willen hat er die Dinge zum Beschluss erhoben hat, als die Engel die Anträge vorbrachten, ist dieser Scheidevorhang noch zu dem gewaltigen geistlichen, zu der geistlichen Darstellung geworden, weil da im Heiligtum der Raum der Seele und ihrer Organe dargestellt sind und im Allerheiligsten der Raum des Geistes und seine Organe dargestellt sind. Und wir lesen im Hebräer, die Funktion, die Auswirkung des Schwertes des Geistes, des Wortes Gottes, des zweischneidigen Schwertes des Geistes, ist welche unter anderem? Haut durch Mark und Bein widerlässt, bis es scheidet Seele, Heiligtum und Geist, alle Heiligen. Also hat dieser Scheidevorhang gleichzeitig eine wunderbarste geistliche Bedeutung und bietet uns eine Illustration für ein sicher nicht nur für uns, sondern sogar oder umgekehrt nicht nur für den Petrus schwer verständliches Pauluswort, sondern sicher auch für uns. Sodass wir verstehen können, weil die Hütte, die Stiftshütte, ja nichts anderes darstellt als die Hütte unseres Menschenleibes. Und wie in der Hütte unseres Menschenleibes eine Seele und ein Geist wohnen, so ist in der Stiftshütte der Wohnraum des Heiligtums, der Wohnraum der Seele dargestellt und im Allerheiligsten der Wohnraum des Geistes. Diese Zusammenhänge waren nötig, kurz ausgesprochen zu werden, bevor wir weiterlesen. Epheser 2, jetzt verstehen wir. Und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleische, und was schreibt der Hebräerbrief? Wodurch ist sein Fleisch gleich dargestellt? Durch den Vorhang, den Scheidevorhang, in seinem Fleische, und jetzt, abgebrochen hat die Zwischenwand, hat die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen, nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, nämlich das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte. Also, wozu, für was ist dieser Scheidevorhang auch noch ein Ding? Für das Gesetz der Gebote in Satzung, das eine Feindschaft aufgerichtet hat zwischen Israel und der Nation. Eigenartig. Auf dass er die zwei Frieden stiftet in sich selbst zu einem neuen Menschen fließe und die beiden in einem Leibe mit Gott versöhnte. Durch sein Kreuz. Zurück, wir haben den Galaterbrief, da gab es neben dem Epheserbrief, zu Galater 3, Vers 18. Denn wenn die Erbschaft aus Gesetz ist, so nicht mehr aus Verheißung. Denn Abraham aber hat Gott sie durch Verheißung geschenkt. Darf ich noch etwas sehr Einfaches, aber ebenso Gewaltiges andeuten? Der große Gegensatz oder ein großer Gegensatz zwischen der Verwaltung des Gesetzes und der Verwaltung der Gnade Gottes besteht jedem Kind sofort einleuchtenden. Ist es nicht so, das Gesetz fordert vom Menschen und legt dem Menschen eine Last auf, die er nicht nur nicht tragen kann, sondern unter der er zusammenfasst. Was das Gesetz? Also, das Gesetz fordert von Menschen, legt Last um, erträgliche Lasten auf. Und die Gnade Gottes, die in der schenkt nicht nur Gott alles, sondern sich selbst und alles, was er ist und hat, seine Schöpfung. Die Gnade schenkt sich selbst, gibt allen alles und entlastet alle von allem. Das ist ein Unterschied. Engel, Herrlichkeitswesen, himmlische Wesen, verglichen mit Gott, unbeschreiblich, der Gegensatz. Vers 19. Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Same käme, der Same ist Christus, dem die Verheißung gemacht war, angeordnet durch Engel, also ist Paulus der gleichen Meinung des Stephanus. Jawohl. Angeordnet durch Engel in der Hand, es geht ja noch einen Schritt in erklärender Natur weiter, in der Hand eines Mittlers. Jetzt macht er die sehr verständlich ist. Aber wenn verstanden, unglaublich ist, feststellen, ein Mittler, das heißt, das, was unter dem Begriff Mittler, griechisch Mesite, zu verstehen ist. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von allen gesagt. Gott aber ist einer. Also heißt das, jener Mittler war der Engel, war der abgeordnete Parlamentär von Gott selbst gesagt. Danke dir. Antwort? Nein. Ein Parlamentär bei uns ist der von mir gesandt. Ein Parlamentarier. Nein. Das ist ein Abgeordneter, ist immer ein persönlicher Repräsentant einer Menge, einer Vielheit, eines ganzen Volkes, einer Herrschaft. Parlamentäre werden ja ernannt, wenn zum Beispiel zwei kriegführende Heerscharen, einer hält die weiße Fahne hoch zum Zeichen der Übergabe, und was geschieht jetzt? Jetzt nennen beide Parteien ihre Vertreter, ihre Parlamentäre. Denn es können ja nicht alle mit allen sprechen, das ist ja höchstens bei uns manchmal möglich. Das ist der griechische Begriff eines Mittlers im Neuen Testament. Ein Mittler ist nur dann Mittler, wenn er von einer Vielheit gesandt ist, wenn einer mit ähnlicher Funktion von nur einem von Gott gesandt ist, dann ist er was? Dann ist ein Gesandter, ein Apostel, Jesus Christus, und zwar Gottes. Jetzt könnte jemand sagen, mir ging es selber so, ist schön, wenn man beim Studium des Wortes Gottes vom Worte selber immer in Verlegenheit geführt wird. Und man dann nicht die Augen schließt vor solchen Verlegenheiten, die einem das Wort Gottes bringt, sondern wenn man da vor dem Herrn stehen bleibt solange still bleibt, bis er uns seine Antwort gegeben hat. Nämlich, jedes Wort, wo steht das? Ich glaube auch, im Buch oder gar bringt, ihr kennt sofort. Und es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Jetzt, wie geht es weiter? Aha, Achtung, wie geht es weiter? Nicht etwa Christus Jesus, sondern der Mensch Christus Jesus. Warum? Jetzt ist geklärt mit diesem Nachsatz, auf welcher Seite dieser Vertreter steht. Steht er auf der Seite Gottes oder steht er auf der Seite der Menschen? Als Mittler kann er nur auf der Seite der vielen stehen. Also, auf unserer Seite. Ist das nicht wunderbar? Nachdem der Sohn Gottes von Ewigkeit her Sohn der Herrlichkeit war, Gottes und Gott selber war, zum Verwechseln mit dem Vater, es sich gefallen hat lassen, die Herzensgedanken seines Vaters an sich als Opfer durchführen zu lassen, und zwar in Menschengestalt der Niedrigkeit, sodass er an sich die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde trug. Römer 8, Vers 3. Hat Gott, wir verstehen jetzt, der Vater gesagt, weil du dieses getan hast, solche Erniedrigung und Schmach auf dich genommen hast, anerkenne ich dich vorhin nicht nur länger als mein Sohn, den ich den einzigen, den ich gezeugt habe, sondern als den Menschen. In dir sehe ich die ganze Menschheit vertreten. Ein Messität zwischen Gott, den einen, und den Menschen, den vielen. Deshalb heißt es jetzt der Mensch, Christus Jesus. Was soll ich jetzt zu sagen? Am besten nur stille sein und ihn freuen, mit großer Freude anbeten. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Zweimal ist das Wort einer betont. Das heißt, jetzt ganz verschärft, das, was ich wagte anzudeuten, als Verständnis von Stephanus, seinem Zeugnis, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen habt und nicht beobachtet habt. Der Paulus von Anordnung von Engeln in der Hand eines Mittlers, eines Vertreters, und klärt die Frage, auf welcher Seite der Vertreter war. Damals auf der Seite, weder auf der Seite Gottes noch der Menschen, sondern der Engel. Angeordnet durch Engel, nicht durch Engel, die Vielheit. In der Hand eines Mittlers, weil nicht die vielen Engel mit den vielen Israeliten sprechen können. Amen. Ganz klar. Auf der Seite Israel natürlich war wer der Mittler? Ja, klar. Ja, so war auf der Seite der Götter, Gott nennt sie ja die Hoheiten, die Götter, Elohim und so weiter. Wie, denken wir an das Wort des Apostels Paulus, der sagt, für uns ist ja jedes, alles das, was man ein Götzenbild nennt. In unseren Augen ist das ja nichts. Das ist ja auch nichts. Vor Gott und vor uns. Also das kümmert uns gar nicht. Das geht ja so weit, dass Paulus den Korinthern sagen kann. Also wenn ihr irgendwo eingeladen seid zu essen, also stellt euch vor, damals, Juden unter Gesetz, und ihr wollt hingehen, die Freiheit ist jedem, scheint gewährleistet, zu entscheiden, ob er hingehen wolle oder nicht. Und er will hingehen, dass er gar nicht Frage.